Folge 144, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge und endlich, ich kann es kaum erwarten, sitzt mir gegenüber wieder in seinem schönen Zuhause Daniel Wolli-Massur. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Yannick. Also ich fand die Folge mit Marcel echt gut, muss ich sagen. Dass du dich hier so auf mich freust, lässt ja eigentlich auch was anderes dann schließen, aber ich habe sie mir... Ja, du hast mich hier jetzt so stark angekündigt, hat mich überrascht, weil ich fand die Folge super. Aber ich freue mich natürlich, zurück zu sein.
Ja, aber du bist ja keine Folge für mich. Du bist ja viel mehr. Du bist ja Podcast-Partner. Ein empathischer Typ, auf den ich mich gefreut habe. Das schließt sich ja nicht aus. Die Folge mit Marcel war wirklich gut. Er hat es wieder zum Negativen gedreht, weil er am Samstag ja unbedingt den FCK kommentieren musste auf Sky. Die haben verloren. Das hat er nicht besser hinbekommen. Aber die Folge war wirklich gut, wer es noch nicht gehört hat. Folge 143 geht vor allem über die Causa Alexander Zverev und die Causa Novak Djokovic. Da haben wir lange und ausführlich gesprochen. Und wenn du es gehört hast, hast du ja auch mitbekommen, dass ich dich sogar manchmal mahnend im Ohr hatte, wenn wir als Journalisten so versucht haben zu analysieren. Und ich dann ja auch on-air gesagt habe, ich habe jetzt genau den Daniel hier in meinem Hinterkopf, der jetzt sagt, ja, ihr Journalisten.
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen, aber habe ich mich nicht so wiedergefunden an den Stellen, muss ich sagen. Da hast du mich ein bisschen zu kritisch mit ins Boot geholt, weil ich fand eure Takes, eure Ansätze durchaus schlüssig und hätte da gar nicht so vehement reingegrätscht. Deswegen, ja, du kannst die beruhigende Geste machen für die YouTube-Zuschauer. Genau,
ich freue mich. Hätte ich
da gar nicht als allererster Kritiker, der wieder die Spielerpartei ergreift, gesehen, sondern habe mir das eigentlich ganz entspannt bei Autofahrt angehört und das sehr genossen, da so einen guten Experten bei uns zu Gast gehabt zu haben.
Ach so.
Und dich.
Ich dachte gerade, jetzt haust du aber schleimend auf den Putz und dann war es gar nicht so. Ja, okay, gut. Aber das freut mich, weil wir haben es ja auch tatsächlich versucht, ausgewogen zu bewerten, was bei beiden Thematiken ja nicht einfach ist. Und die sind beide auch noch aktuell, haben ja noch nicht wieder gespielt seit der Aufnahme unserer Folge. Das nächste Masters-Turnier kommt ja jetzt in Miami. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, nach dieser Folge gerne 143 hören. Wir wollen heute in 144 über unsere persönlichen Situationen reden, einfach mal ein bisschen updaten, was bei uns so los ist und dann natürlich auf die Finalsieger von Indian Wells schauen. Es ist ja erst wenige Stunden her, seit Jake Draper bei den Herren seinen ersten Masters-Titel gewonnen hat. Überraschend natürlich im Gesamten, aber auch das Finale, das Ergebnis gegen Holger Rune in der Deutlichkeit überraschend. Darüber werden wir reden, aber natürlich auch über Andreeva, die einfach mit 17 Jahren, Wolli, ihr zweites Masters-Turnier in Folge gewonnen hat und einfach einmal die komplette Weltklasse aus dem Hebel genommen hat. Wir haben uns ja hier vorbereitet und ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, einfach nur die Gegnerin ab dem Achtelfinale: Rybakina, Svitolina, Swiatek, Sabalenka. Dankeschön. Dankeschön. Einmal die Hand gegeben, einmal die komplette Weltklasse, wenn man noch Coco Gauff vielleicht noch mal dazu nimmt, einmal rausgenommen aus dem wichtigsten Turnier außerhalb der Grand Slam Turniere. Darüber müssen wir natürlich reden, weil wir über Mira Andreeva immer mal wieder kurz reden, aber sie eigentlich nie so richtig mal eingeordnet und vorgestellt haben. Und dann werden wir auch schon genügend Stoff haben für diese Woche und uns dann das nächste Mal melden, vielleicht während des Masters Turniers von Miami. Wolli, ich komme gerade vom Kindertraining im Tischtennis. Das ist schon anstrengend. Ich habe das ja jahrelang gemacht, zwischen meinem 16. Lebensjahr und sogar so ein bisschen früher, schon sehr früh angefangen, Kinder zu trainieren, bis ich weggezogen bin fürs Studium mit 22. Dann habe ich das 12 Jahre nicht gemacht, 11, 12 Jahre. Und jetzt, wo ich meinen Tischtennisverein ja als Vorsitzenden wieder leite und wir das alles neu aufbauen in den letzten 2, 3 Jahren, habe ich mich die ganze Zeit vorgedrückt, aber dann wurde es halt so nichts. Wir wurden immer mehr bei den Herren, aber keine Kinder, und dann habe ich mich doch durchringen lassen und habe erst eine Grundschul-AG ins Leben gerufen und aus der Grundschul-AG jetzt auch ein Vereinstraining geschaffen, wo wir so 10 Anfänger-Tischtenniskinder sind, die aber Spaß haben. und die trainiere ich jetzt mehr oder minder ein Jahr, aber ich bin danach immer fix und fertig und ich mache es auch nur noch aus, das klingt jetzt hart, aber aus Pflichtbewusstsein für den Verein, weil mir das wichtig ist, aber nicht mehr, weil mir die Arbeit mit Kindern so dolle Spaß macht. Ich sehe es eher als Belastung zusätzlich zu meinen ganzen anderen Aufgaben. Aber ich will es halt auch ankurbeln. Und während
des Trainings,
die sind zwischen 9 und 14. Also es ist ein bunter Haufen gemischt, aber alles mehr oder minder Anfänger, die jetzt die Technik langsam erlernt haben. Und als, das ist ja auch, weißt du ja selbst, als Tennisprofi, diese Einzelsportarten sind halt einfach super frustrierend am Anfang, ne? Wenn du als Fußballer in der E-Jugend eingewechselt wirst als Linksverteidiger und kannst nichts, aber deine Mannschaft gewinnt vielleicht trotzdem, hast du ein Erfolgserlebnis. Beim Tischtennis, beim Tennis gibt's die halt nur sehr spärlich, bis du die Technik halt mal drauf hast und ein gewisses Niveau. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich es halt eigentlich nicht mehr so gerne mache und es auch einfach super anstrengend ist, aber jetzt mache ich's und bin danach immer völlig fertig. Zweimal die Woche.
Aber würdest du sagen, dass sich die Kinder in den letzten 10 Jahren verändert haben, in deiner Pause, ist anders geworden?
100%ig. Ich bin vielleicht da ein guter Ansprechpartner, weil ich ja in diesen 10, 11 Jahren so gut wie gar nicht mit Kindern gearbeitet habe. Und man hört ja dann immer, ja, okay, die Tablet-Generation und die Kinder werden immer unsportlicher und so weiter. Aber Wolli, weißt du, das hast du damals schon gesagt. Also das hat man damals schon gehört. Und ich rede jetzt mal so von 2010, 11. Ja, dass die Kinder immer, die haben einen längeren Schultag und einen größeren Ranzen und machen weniger Sport und so weiter. Und ich habe das damals gar nicht so empfunden. Aber jetzt ist schon krass. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich eine neue Grundschul-AG mache oder wenn neue Kinder kommen, das Erste, was ich immer mache im Tischtennis, einfach nur, vielleicht noch ein bisschen Warm-up und danach ein Warm-up, einfach nur auf eine Linie stellen mit einem Schläger und einem Ball und den Ball balancieren. Nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, aufdotzen.
Nee, nicht nach oben prellen.
Genau, ja. Nicht aufspringen lassen, das klassische Hochhalten, wie ihr es aus dem Tennis oder Tischtennis kennt, sondern einfach nur den Tischtennisball auf der roten oder schwarzen Seite gerade halten. Das heißt, du musst ja eigentlich nur den Schläger gerade halten und ein bisschen mit dem Auge drauf gucken. 60-70% der Kinder lassen den Ball in den ersten 10 Sekunden auf den Boden fallen. Und das war damals noch nicht so. Da waren es vielleicht 20%. Und das sind immer die Kinder, die halt irgendwie vielleicht schon Fußball oder Handball oder vielleicht auch schon Tennis im Verein spielen, also irgendwas mit Augen-Hand-Koordination machen, die das schon können. Der Rest gar nicht mehr. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die musst du können. Oder vielleicht bin ich jetzt ein bisschen streng, aber die solltest du können.
Ja, also ich glaube, dein Versuch, den könnte man jetzt nicht wissenschaftlich werten, weil dafür waren die Aussagen
natürlich nicht, aber
ein bisschen zu schwammig. Aber ja, wie du schon sagst, vieles kommt halt, wenn man sich in frühen Jahren schon mit vielen Sportarten irgendwie beschäftigt und man so ein gewisses Ballgefühl entwickelt. Und das Gefühl habe ich schon, dass ja Kinder weniger viele Sportarten machen und sich einfach mal so draußen treffen, draußen spielen mit dem Ball, auf der Straße rumlaufen. Ja, man hat halt so viel Beschäftigung einfach, die sich auf dem Handy dann auch abspielt oder dann auf der Konsole oder so. Das ist, glaube ich, schon mehr geworden und deswegen geht auch dieses Grundgefühl bei mehr Leuten verloren.
Also, weißt du, ich hatte auch schon eine PlayStation 1 damals, Ende der 90er. Und dann eine PlayStation 2 später und so weiter. Und wir waren auch alle geil auf Zocken. Aber das eine hat das andere irgendwie nicht ausgeschlossen. Also ich habe meine, Entschuldigung, Mama, Papa, Oma, aber ich habe meine Familie angelogen und gesagt, ich habe keine Hausaufgaben, sowohl um zocken zu können, als auch um möglichst schnell auf den Fußballplatz zu können und einfach den ganzen Nachmittag auf dem Bolzer. Und das war einfach so geil, mit multikulturellen Hintergrund, mit allen Schichten. Wir haben einfach gekickt, der Eistee, Pfirsich-Eistee stand nebendran und wir haben so lange gekickt, bis der Junge gegangen ist, der nach Hause gehen musste, der den Ball dabei hatte. Ganz so halt, genau. Ganz klassisch. Genau. Aber ich hatte beides schon so ein bisschen. Und es gibt heute noch Kinder, die genauso, jetzt sage ich schon wieder geil, aber die genauso geil drauf sind einfach auf diesen Sport. Aber natürlich sind die Einflüsse und die Möglichkeiten ein bisschen anders geworden. Wir hatten damals noch keine Chat-Systeme, kein YouTube und keine Leute, die man beim Zocken zuguckt, keine Streamer und so. Klar. falls ich Kinder hätte, ist natürlich auch immer Einflusssache, ne? Als sportbegeisterter Mensch nimmst du die Kinder dann natürlich mit zu deinen sportbegeisterten Hobbys, ist klar. Wally, wie hast denn du eigentlich, ich glaube, habe ich noch nie, ich weiß das gar nicht, wie bist du eigentlich zum Tennis gekommen?
Durch meine Eltern, die haben eine Tennisschule.
Und das wusste ich gar nicht. Immer noch heute?
Ja, ja. Also
wie heißt die?
Ja, das ist eine Zwei-Mann-GbR. Also die betreiben einfach selbstständig eine Tennisschule, aber die haben jetzt keine Angestellten, weil die das einfach zu zweit machen. Mhm. Und meine Mutter hat auch früher ziemlich gut gespielt bis 18 und ganz lustig, weil ich habe ja ukrainischen Einschlag und damals war die Ukraine ja noch kein eigenständiges Land. Und deswegen hat sie dort auch in der Jugendauswahl mit der Mutter von Sascha Zverev zusammengespielt, von Tsitsipas. Die haben ja auch russischen Ursprung, zumindest bei Stefanos auch von mütterlicherseits. Und deswegen ist da irgendwie auch schon eine ganz, ganz lustige Connection von vor ein paar Jahrzehnten. Genau.
Krass. Aber heute nicht mehr wahrscheinlich so Kontakt, ne? Also die Mütter.
Ja, wenn man sich sieht mal, aber jetzt kein intensiver Kontakt mehr, genau. Mhm. Genau, ich war von Kindesbeinen an immer mit am Tennisplatz und früher halt noch Fußball, aber habe mich dann glücklicherweise für Tennis entschieden.
Wann hast du aufgehört mit Fußball?
Mit 12 so.
Mhm. Hast noch ein paar Großfeldspiele gemacht?
Nee,
okay.
Ist Großfeld.
Früher war es, also zu uns, wir sind ja knapp gleiches Alter, 4, 5 Jahre, da war es ab der D-Jugend. Ja. Da gab es den Übergang, E-Jugend war noch Kleinfeld und D-Jugend war dann
da
komplett Großfeld.
Aber ist das nicht mit 12 oder so, ist das früher?
Ich weiß gar nicht, E-Jugend ist glaube ich 10, 11. Also ja, wird wahrscheinlich genau das Alter, also vielleicht ein Jahr, vielleicht hast du jetzt um ein Jahr geflunkert, ohne es zu wissen, aber.
Ja, damals habe ich dann schon 4-mal Tennis trainiert die Woche. Ja, ja. Da konnte ich nicht mehr zum Fußballtraining. Und
heute gibt es ja dann noch diese D9 Sachen, also die haben jetzt einen softeren Übergang, dass du schon aufs Großfeld gehst, aber von 16er zu 16er spielst, weil das war teilweise dann schon, wenn die E-Jugendlichen da rauskommen, wir hatten zum Beispiel hier einen Winkel, wo ich jetzt ja auch wieder im Fußballverein bin, haben einen der größten Plätze im Kreis, das ist dann schon laufintensiv für die Kinder, die gerade vom
Kleinen, ne?
Ja, das ist wirklich, also es gibt wirklich krasse Unterschiede, gerade im Amateurfußball, das hast du wahrscheinlich bei euch im Starnberger, im Münchner Raum auch, vielleicht nicht zu sehr, aber wir haben hier so einen ländlichen Kreis, der heißt Rheingau-Taunus, ist in der Nähe von Wiesbaden und ich lebe ja hier im Rheingau, wo die ganzen Weinanbaugebiete sind, wir haben den Rhein, ein Ort und dann die Weinreben. Und das zieht sich so 30, 40 Kilometer am Rhein entlang. Und der andere Teil, der Taunus, ist praktisch im Taunus mehr im Gebirge drin. Und in alle vier Himmelsrichtungen kleine Dörfer, die wirklich teilweise nur 300 Einwohner bis 3.000, 4.000 Einwohner haben. Und die haben dann halt irgendwo auf so einem landwirtschaftlichen Gebiet Kunstrasen oder vermehrt sogar normale Naturrasenplätze und die haben teilweise nicht mal wirklich die erlaubten Maße, das merkst du richtig, du bist irgendwie an der Eckfahne und kannst gefühlt in den Fünfer chippen oder der Mittelkreis ist wirklich sehr nah zum Tor, da gibt es teilweise halt sehr wilde Sachen und wir haben einen extrem großen Platz zum Beispiel und das, aber ja, gut. Ich habe in der Jugend alles gespielt, ich habe Tennis, Tischtennis und Fußball gespielt und mich dann irgendwann auch auf Tischtennis konzentriert, um Profi zu werden. Ja, ich habe schnell gemerkt, dass das nichts wird.
Ja, zum Glück hast du nicht frühzeitig die Schule abgebrochen mit 12 oder so.
Aber weißt du, meine Eltern haben mich trotzdem machen lassen, wenn du mal siehst. Also ich war im Verhältnis relativ talentiert, im Verhältnis zu meiner Behinderung und zu den anderen Kindern, sodass ich dann mit 13 von meinem Heimatdorf nach Wiesbaden gewechselt bin, nach Biebrich und da habe ich ein Jahr gespielt. Dann so Bezirksoberliga und Hessenliga auf dem Niveau, wo ich aber auch nur mitgeschwommen bin. Und ich bin in dem Jahr zweimal die Woche alleine als 13-Jähriger immer mit dem Zug nach Wiesbaden gefahren, zum Training in der Großstadt, mit dem Bus weitergefahren und um 9 Uhr wieder zurück und war erst mit 13 Jahren erst um 9:30, 10 zu Hause. Hat natürlich hinten und vorne nicht geklappt. Ich bin weder richtig viel besser geworden und bin in der Schule sitzen geblieben. in der siebten Klasse. Also es war eine Lose-Lose-Situation und meine Eltern haben mich aber mal so machen lassen und dann musste ich mich auch, weil ich habe nebenher noch Fußball und Tennis gespielt. Da musste ich mich natürlich dann auf einen Sport entscheiden und drastisch kürzen, das tat dann auch weh. Aber
Tennis nicht so lang, oder?
Nein, nein, wie du sehen konntest.
Also, ja, das hat man nämlich in Hamburg gesehen, ja.
Da ist er wieder, der Draufhauer.
Und das nicht besser werden im Tischtennis und das Sitzenbleiben lag natürlich auch nur an schlechten Lehrern und schlechten Trainern.
Nee, es lag, also damals habe ich das so erzählt, aber es war zu 98% meine Schuld. Wie alles im Leben ist es eigentlich fast immer meine Schuld gewesen, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Wenn man das mal wirklich reflektiert mit Abstand, also egal, was man im Leben vielleicht nicht so gut hinbekommt, und man am Anfang vielleicht denkt, das hat das und deswegen nicht geklappt, wenn man es dann nochmal mit Abstand betrachtet, kann ich fast immer, wenn ich zu mir ehrlich sein muss, sagen, da hast du schon große Aktien auch dran gehabt. Weil die Dinge, bei denen ich wirklich konzentriert rangehe und mein Herzblut auch lasse, fügen sich über kurz oder lang fast immer in die richtige Richtung. Klar gibt es Rückschläge, aber ich schaffe das dann schon irgendwie über Umwege. Und wenn ich was nicht geschafft habe, dann war fast immer auch ein Eigenverschulden. Kann man schon so.
Ja, das ist eine faire Einstellung. Also man sagt ja auch, je mehr man sich selbst in die Verantwortung nimmt, desto besser wird man und desto schneller wird man besser und wächst. Je weniger man die Verantwortung und die Schuld auf andere schiebt, desto mehr geht's voran. Und deswegen grundsätzlich ein sehr guter Ansatz, finde ich. Ohne jetzt sich immer alles aufzubürden, aber von der Herangehensweise erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, hilft in vielen Situationen weiter, glaube ich.
Ja, ich glaube, es hat viel mit der Selbstständigkeit zu tun, die ich jetzt seit 6, 7 Jahren betreibe. Und ich glaube, dass du das auch sehr gut nachvollziehen kannst als Tennisprofi, weil es hilft dir ja auch niemand. Also, wenn was nicht klappt, ich habe jetzt noch keine Familie. Das heißt, ich kann meine Probleme meinen Eltern erzählen oder meinen Freunden. Und meine sehr guten Freunde, die hören auch zu. Aber da rauskommen oder Lösungen finden oder nach dem Gespräch, also du musst halt alleine damit klarkommen. Mit allem. Wenn dich mal jemand nicht mehr bucht, ja, okay. Wenn du einen Job verlierst, es muss weitergehen. Und das ist ja auch dieses, haben wir auch schon hier drüber geredet, dieser Umgang mit Rückschlägen. Gestern erst wieder gemerkt, wir haben unser erstes Rückrundenspiel mit der zweiten Fußballmannschaft verloren, wo ich ja Trainer bin. Erste Niederlage nach 11 Siegen in Folge. Erste Halbzeit kein Tor gemacht. War Platz 2 gegen Platz 3. Also wichtiges Spiel. Erste Halbzeit klar besser. Nicht das Tor gemacht. In der Halbzeit gesammelt. 2, 3 Dinge vorgenommen. Ich habe die Jungs nicht überladen. Ne? Einfach nur den Fokus behalten, dann sind die nicht gut aus der Halbzeit rausgekommen. Der Gegner hat so ein bisschen den Schneid abgekauft und dann sind wir in Rückstand geraten. Unser Ersatztorwart hatte einen Kopftreffer und blieb im Fünfer liegen und der Schiri hat nicht direkt unterbrochen und hat halt noch so 4 bis 6 Sekunden weiterspielen lassen. Und in den 4 bis 6 Sekunden haben die Gegner den Ball so ins leere Tor gestochert. Und das ist halt C-Liga. Das ist die letzte Großfeldliga. Das ist das Niveau. Und dementsprechend ist auch das Schiedsrichterniveau. Und das wissen wir aber. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ja, das war eine Fehlentscheidung. Wir wissen alle, bei einer Kopfverletzung in der heutigen Zeit soll sofort unterbrochen werden. Der hat das aber nicht als solche Kopfverletzung wahrscheinlich direkt wahrgenommen. Und mehr als 50% unserer Mannschaft hat sich für den, es war in der 50. Minute, hat sich für den Rest der 40 Minuten dafür entschieden, nur noch über diese Entscheidung nachzudenken und nicht mehr, wie kann ich dieses Spiel noch gewinnen? Und auch noch in der 80. Minute, wenn der Schiedsrichter irgendwas gepfiffen hat, dann zu sagen, ah, jetzt pfeifst du, gell, aber bei der Kopfverletzung nicht. Das war schon 30 Minuten her. Und 5 Minuten nach dem 0-1 ein Eckballtor bekommen, nicht aufgepasst und dann da hinterhergerannt und verloren. So. Umgang mit Rückschlägen. Kann ich natürlich von draußen immer sagen, so leicht, ja, ihr müsst das abhaken können, aber ich glaube wirklich, dass ich das ganz gut kann. Ist jetzt ja, so passiert.
Hilft im Tennis auch. Also je schneller du mit Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter abschließen kannst, sieht man ja auch oft, dass Spieler selbst 2, 3 Spiele oder noch länger quasi darauf eingehen, wenn sie auch einen Call für sich, gegen sich, wie auch immer bekommen, da dann nochmal drauf eingehen und dem Schiedsrichter einen Wink geben. Ja, jetzt machst du es so und vorhin nicht. Ist genau das Gleiche.
Voll. Wo wir beim Tennis angelangt wären, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Wir haben heute ja den 17. März. Du hast seit dem 2. März kein Match mehr bestritten. Dein letztes Match war eine Quali-Niederlage in Frankreich.
Genau.
Frankreich, gell?
Ja.
Genau. Hast einige Spiele in Folge verloren gehabt. Tatsächlich war der letzte Sieg, glaube ich, in Koblenz, bei dem ich dabei war.
Ja, dann sollte es wieder vorbeikommen.
Das sollte nicht die Schlussfolgerung sein. Das war meine Möglichkeit, jetzt auch nochmal drauf zu hauen nach dem roten Baum-Ding. Nein. Ist natürlich was ganz anderes und ich bin da natürlich auch am Mitfiebern. Wir wollen nochmal ganz kurz einfach ein bisschen über dich sprechen. Wir haben ja jetzt schon über Rückschläge bei mir und so gesprochen oder allgemein über das Thema. Ist jetzt ja schon eine Niederlagenserie, die sich aufgebaut hat über ganz unterschiedliche Umstände. Wir hatten das ja hier schon mal auch analysiert.
Ja.
Was du da erlebt hast, auch im positiven Sinne, erst diese krasse Niederlage in Koblenz, dann wirst du von der Nationalmannschaft angerufen, man kann sogar noch mal ein bisschen vorschieben, du warst ja in Australien, du hast den United Cup erleben dürfen, du hast da diese Riesenchance gehabt gegen Shevchenko um 70.000 und einen Haufen Weltranglistenpunkte, wo du nah dran warst, wo dir ein bisschen die Luft ausgegangen bist, dann hast du ein sehr gutes Match gespielt gegen den Italiener, gegen Top 100 Gegner, um bei einem ATP-Turnier in Neuseeland die Quali zu packen. Hast dich dann kurz rausgenommen, hast eine neue Vorbereitung gemacht, bist eigentlich richtig gut in Koblenz gestartet, qualitativ. Ich habe die Matches ja gesehen, hast das zweite Match einfach beide Sätze nach Führung bis in den Kopf verloren, fliegst dann zum Davis Cup, machst diese geile Erfahrung, wirst in einem Match, wo es um nichts mehr geht, reingeworfen, verlierst das gut, triffst dann diese Entscheidung, die wir ja auch schon analysiert haben, da noch nach Frankreich zu fahren, da klappt es auch nicht so gut. Und was ist danach nicht so gut gelaufen, dass du in diesen Negativstrudel geblieben bist oder sogar erst richtig reingekommen bist? Einfach so ganz klassisch, wie es jeder auf dem Niveau kennt. Man verliert irgendwie das Selbstverständnis, dieses Gefühl von Gewinn und denkt über alles zu viel nach. Oder was ist genau los gewesen?
Ja, das Turnier in Frankreich, wo ich nach dem Davis Cup hin bin, haben wir ja vor ein paar Folgen schon gründlich auseinandergenommen, die Reise, die Beweggründe.
Genau.
Das nochmal analysiert. Das heißt, es war auch irgendwo erwartbar, dass da jetzt kein Sieg bei rauskommt. Und dann stolpert man irgendwie von einer Niederlage, wo man sagt, ja, okay, hatte den Grund, in die nächste rein. Und dann auf einmal fängt man schon an, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Als du jetzt eingangs gesagt hast, du hast seit dem 2. März kein Match mehr gespielt, wollte ich sagen, ja, wenn du nicht spielst, kannst du nicht verlieren.
Nee, ungeschlagen aber, seit dem 2. März, ja, seit 2,5 Wochen. Undefeated.
Ganz genau, ungeschlagen zu Hause. Nee, ich habe dann irgendwie schon angefangen, ein bisschen nachzudenken. Du verlierst ein bisschen das Selbstvertrauen und kriegst dann halt auch Gegner, die mehr als ordentlich spielen können. Und jetzt nach dem letzten Turnier in Frankreich, wo ich auch mit Matchbällen verloren habe, bin ich eigentlich an dem Tag schon, also ich bin so an dem Wochenende, am Quali-Wochenende leicht kränklich geworden, danach ein paar Tage angeschlagen gewesen und habe deswegen halt das nächste Turnier rausgezogen, weil ich gemerkt habe, ich kann die Woche nicht trainieren und ich glaube, ich werde krank. Habe dann halt direkt aufgehört nach dem Match mit dem Training, um dem Körper möglichst viel Ruhe zu geben. Und das hat sich dann dahingehend ausgezahlt, dass ich nur 5 Tage quasi raus war, nicht richtig krank geworden bin, sondern nur angeschlagen war, konnte aber trotzdem das Turnier drauf nicht so spielen oder nicht mit der Vorbereitung angehen, die ich gerne gehabt hätte. Deswegen habe ich da rausgezogen und kurzerhand den Turnierplan ein bisschen umstrukturiert und gesagt, dann mache ich jetzt nochmal 2 Wochen richtig Training und gehe schon auf die Sandplatzsaison, gehe also nach draußen. Und jetzt bin ich quasi in meiner zweiten Trainingswoche. Wir nehmen hier an einem Montagabend auf und werde ab nächster Woche dann schon in Spanien auf Sandplatz draußen spielen und dann auch 3 Turniere am Stück. Deswegen hat es so ein bisschen gesundheitliche Gründe und ein bisschen Gründe der Sandplatzvorbereitung und auch Trainingsphase in der aktuellen Zeit hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss Match nach Match spielen, sondern dadurch, dass die erste Phase der Saison definitiv ergebnistechnisch überhaupt nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt hatte, ich auch sehr viele Punkte zu verteidigen hatte. Ich bin jetzt in der Weltrangliste auf 224 abgerutscht. Nee, 424, sorry. Ich habe gerade die Zahl abgelesen. Weil ich einen Großteil meiner Punkte halt in der Zeit im letzten Jahr gemacht habe. Das hat natürlich auch als Gegenseite, dass ich jetzt wenig Punkte zu verteidigen habe. Aber wie so oft, es gibt jetzt nicht den einen Grund, den ich anführen kann, warum es zu der Situation gekommen ist, weil grundsätzlich habe ich mich viele Wochen gut gefühlt. Jetzt nach einigen Niederlagen gab es auch eine Phase, wo ich auf dem Platz nicht mehr das Selbstverständnis hatte. Aber grundsätzlich hatte ich oft das Gefühl, ich bereite mich gut vor, ich arbeite an meinen Sachen, ich trainiere gewissenhaft, ich bin gesund. Aber jetzt halt eine Phase, wo es wenig Siege zu bejubeln gab und ich kann dir, wie gesagt, gar nicht so ganz genau sagen, wie es dazu gekommen ist.
Ist ja vielleicht auch vielleicht ein bisschen ein Switch des Mindsets. Also sagen wir mal so, wenn man mal sagt, wir kennen uns richtig seit jetzt einem Jahr, wir haben bald einjähriges Podcast-Jubiläum, Mitte April, während BMW Open haben wir angefangen. Ich kann das jetzt ja schon ganz gut beurteilen und du hast ja eben durchblicken lassen. Also an der professionellen Vorbereitung von meinem jetzt etwas näheren Blick an dich ran, könnte ich jetzt nicht einmal mit voller Überzeugung sagen, okay, da lag es jetzt an der Vorbereitung oder an deinem Verständnis von Professionalität. Mal vielleicht ausgeklammert diese Themen der Loyalität, über die wir ja schon mal geredet haben, fahre ich da jetzt hin wegen Doppelpartner oder so. Aber ja, das bist ja auch du, aber rein von der Professionalität und auch wenn ich mit anderen von der Base oder Freunden von dir rede, hat noch nie jemand gesagt, ja gut, aber da muss er sich auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Eher so dieses, wie du es jetzt auch schon durchblicken hast lassen, wir haben niemals hier on-air darüber geredet, aber off-air schon, ist immer mal wieder gefallen, so boah, ich habe jetzt schon relativ viel zu verteidigen. Du hattest 3 Future-Siege und ein Challenger-Finale zum Jahresstart. 200 irgendwas Punkte, gell? Oder 100 irgendwas Punkte.
Mhm, ja.
Und ich kann ja auch nur beurteilen, was du mir sagst und was ich dann auf dem Platz sehe. Und was ich in dieser Niederlagenserie gesehen habe, war ein Daniel Masur auf dem Platz, der sein Selbstverständnis irgendwann verloren hat, auf dem Platz, gestresst von den Umständen auf dem Platz. Und dann ich kann euch auch mal da draußen vielleicht eine Geschichte erzählen. Also ein kompletter Wahnsinn. Deine letzte Niederlage war ja in der Quali in Frankreich gegen einen Spieler, der nicht so hoch stand. Und es war Faschingssonntag. Und ich bin gar kein Faschingstyp. Also für alle Fasnacht, Karneval, für die, die in Regionen wohnen, wie in Hamburg, wo es das gar nicht gibt. Aber hier ist eine Hochburg. Wir sind ja in der Nähe von Mainz. Und mein Fußballverein hat einen eigenen Wagen. Von Donnerstag bis Dienstag, die haben das ganze Jahr über gebaut und ich habe mich dabei rausgezogen, weil ich habe ja genügend Sachen und Baustellen. Aber es war ein Umzug in unserem Heimatort, für den wir spielen. Sonntags, strahlender Sonnenschein, 15 Grad, Umzug um 13.11 Uhr und ich war kurz davor, nicht hinzugehen, weil mir ging es auch nicht so gut, ich hatte viel Arbeit. Und so, nee, jetzt Schnauze. Du gehst jetzt dahin. Ich hatte gar kein Kostüm, die waren alle als Cowboys. Ich bin einfach in meinem Fußballtrainingsanzug reingegangen und die haben sich auch alle gefreut, mich zu sehen. Und ich bin dorthin gegangen, wo wir uns aufstellen mussten als Wagen. Wir hatten Wagen Nummer 99. Und auf dem Weg dahin habe ich gesehen, du hast den ersten Satz 6-1 gewonnen. 6-1, 6-2. Da ich so, jawohl. So. Und dann stehen wir da in der Sonne. Alle sind am, entschuldigen den Ausdruck, aber alle sind halt am Saufen, so wie das halt in Fasching ist. Am Wagen hatten wir so eine Einfuhrmaschine mit Wodka, Gummibärchen und so. Und es gab Wein und Bier und was das Herz begehrt und so. Und ich habe mich dann ein bisschen mit meinen Jungs unterhalten, habe auch ein paar kleine Mischungen getrunken, aber das hat sich richtig gezogen. 2 Stunden ging das. Und irgendwann so nach 70 Minuten habe ich, mein Handy-Akku war aus. Hier, das ist noch ganz wichtig. Ich hatte nicht aufgeladen über Nacht und dann wollte ich auch nichts hören, nichts sehen. Und dann wusste ich auch nicht mehr, wie ich stehe. Und irgendwann habe ich mir von einem Fußballkollegen, vom Julian, der war halt schön am, oder war halt am Wäschern ein bisschen, und habe gesagt, kann ich dein Handy haben? Hast du eine Flatrate? Der sagt, ja, okay, kein Problem. Und dann habe ich gesehen, dass du irgendwie 3-4 im dritten hinten lagst mit Break zurück und bin auf Challenger TV und hab einfach mich an so einen Busch gesetzt und habe die letzten 4-5 Spiele dieses Quali-Matches geguckt in einem Szenario, das einfach so unwirklich war. Ständig kam jemand angetrunken zu mir, wollte, dass ich ein Foto mache von Mädels mit Jungs. Oder dann wurde gerufen, Schneider, was machst du? Wer guckt Tennis und so. So, einfach so. Und es war bei dir ultra spannend. Du hast das Break aufgeholt, hattest dann sogar die Chancen zum Rebreak und dann 5-5, 6-6 Tiebreak. Und der Tiebreak war ja einfach komplett wild. Du hast das ja schon durchblicken lassen. Du hast 6-3 geführt. Und ich war auch halt richtig, ich saß dann da. Und 5 Minuten nachdem du das Match verloren hattest, bewegte sich dann halt der Zug so los. Und dann sollte ich so auch wieder so lustig sein. Und ich war auch so übelst so. Ja, das war also eine ganz, ganz unwirkliche Situation. Und wenn man nur diesen Tiebreak beurteilt, also das war nicht Daniel Masur, da diese Bälle von 6-3. Bis du da hingekommen bist, war auch kein überragender Tiebreak, aber da hast du halt einfach stabil gespielt und bei 3-3 auch einen krassen Passierball gespielt, schon wieder 3 Wochen her, aber ich weiß es immer noch, wo du vorne ans Netz bist, so ähnlich wie Mira Andreeva gegen Sabalenka, die lag Satz zurück, hat dann 3-2 geführt und hatte Breakball gegen sich und ist dann auch nach vorne gestürmt ins T-Feld und hat mit einer Hand, mit einem geilen Schlägergriff, so ein bisschen mit Slice, so einen Rückhand-Passierball Cross gespielt. Und das war so ein ähnlicher Ball zum 4-3 und dann bist du wegmarschiert. Und dann hast du einfach 4-mal die Vorhand im Aus gehabt, gell? Teilweise sehr deutlich.
Ja, und mein Ball war leider nicht im Indian Wells Finale.
Nein, aber das ist völlig egal. Ich wollte dich damit ja, das ist ja die Diskrepanz, die ich aufzeigen wollte. Es war einfach ein phänomenal erlaufender Ball mit Touch.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Der dir aber kein, oder der dir für kurze Zeit ein Selbstverständnis gegeben hat, bis du Matchball hattest praktisch wieder.
Ja.
Ja, das waren die Umstände, in denen ich dieses Spiel geguckt habe, also komplett wild. Und ich habe dann doch nochmal eine Stunde, habe ich dann Fasching genossen, bin dann
an die Zapfanlage direkt.
Ich habe ein bisschen gezapft, habe ein bisschen Hello geschrien, bin in der Straße meiner Eltern ausgestiegen, bin zu meinen Eltern gelaufen, habe eine warme Mahlzeit bekommen, bin ein bisschen noch bei meiner Oma gewesen und bin wieder nach Hause und habe weitergearbeitet. Das war mein Faschingssonntag.
Boah, brutal.
Das war dein letzter Spieltag.
Genau. Ja.
Ja. Und jetzt geht die Sandplatzsaison los. Genau. Bin ich noch auf dem richtigen Stand, wie du es mir erzählt hast, off-air, dass du trainierst jetzt an der Base schon auf Sand. Du hast das Privileg, schon Mitte März auf Sand zu trainieren jetzt. Fliegst aber vor dem Turnier in Spanien noch in die Türkei, um bei besseren Bedingungen auf Sand nochmal zu trainieren?
Ja, genau. Also der Plan ist, dass ich morgen früh Richtung Türkei fliege und dort nochmal 5 Tage Kurztrainingslager mache und von dort aus dann nach Spanien, einfach weil wir in Deutschland gerade noch frostige Nächte haben und das bekanntlich den Sandplätzen nicht ganz so gut tut. Heute war es schön, bei 5 Grad und Sonne zu spielen, aber wenn da nochmal 10 Grad drauf kommen, dann ist es schon ein bisschen angenehmer, der Ball geht ein bisschen mehr weg. Und freue mich dann auf die nächsten Turniere, weil, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ich eine Qualität habe und ich arbeite gut.
Das wird auch wieder kommen, 100%.
Ja. Und deswegen ist es nie angenehm, so eine Phase, wo du viele Matches verlierst, aber es kann auch einfach schnell gehen. Aufs Jahr gesehen brauchst du 2, 3, vielleicht 5, 6 gute Wochen und die können jetzt kommen, die können später kommen. Ist natürlich immer schön, alle streben nach Konstanz, aber wie schwer das für jeden einzelnen Spieler ist, das sieht man immer wieder Woche für Woche, egal auf welchem Level. Und deswegen, ich bin bereit, durch diese schwierige Ergebnisphase, sage ich mal, weil auf vielen anderen Ebenen ist bei mir alles mehr als top, angefangen von der Gesundheit, die natürlich immer oberste Priorität hat, da durchzuschreiten. Und da bin ich überzeugt davon, dass auch wieder andere Phasen kommen und wir uns dann über irgendwelche Siege und gute Turniere unterhalten. Es gibt keine Garantie, keinen Masterplan, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Aber wenn du Sachen mit Freude, Leidenschaft, Engagement und, um nochmal ein englisches Wort zu nennen, Dedication machst, dann werden irgendwann Erfolge kommen. Zumindest war das bei mir auch immer so. Und das habe ich halt in den letzten 15 Jahren ja, nicht Profi-Dasein, aber professionellem Dasein gelernt, dass man durch schwierige Phasen einfach durch muss und es immer wieder gute Phasen geben wird und die auch kommen, wenn man sich nicht zurücklehnt, rausnimmt oder ja, mit dem Kopf irgendwo anders ist. Deswegen, es gehört dazu, es ist nicht angenehm gerade, aber ja, irgendwo macht es halt auch diesen Sport, diesen komplizierten, aber auch so tollen Leistungs- und Tennissport aus, sich auch mit diesen Sachen zu befassen und diese Situation anzunehmen und wird mir nicht nur für die nächsten Tennisjahre noch was bringen, sondern einfach auch für das Leben an sich. Deswegen, ja, jetzt eine Trainingsphase und dann wird wieder angegriffen.
Das hast du schön gesagt und da bist du ja auch sehr gut drin und ich bin höchst davon überzeugt, dass das sehr schnell wieder klappen wird. Du musst dir halt, also die Siege auch, manchmal muss man sich halt alles extrem hart erarbeiten und teilweise auch halt durch Achterbahn-Matches durcharbeiten und das wirst du, ja. Also ich bin davon überzeugt, dass du es auch schon nächste Woche in Spanien, das erste Match ist halt immer jetzt extrem schwierig und ich glaube, wenn du das mal gewinnst, dann kommt ein gewisses Selbstverständnis wieder. Die letzte Frage, die ich nochmal zu deinem Tennis momentan habe, ist, wie geht es denn deiner Vorhand im Alltag, also im Training?
Jetzt wieder besser.
Hattest du tatsächlich auch im Trainingsbetrieb so, hattest du auch im Trainingsbetrieb so ein bisschen Probleme mit deinem stärksten Schlag oder war das immer nur so ein Spielproblem, ein Matchproblem?
Ja, ich glaube, es ist im Match eklatanter aufgefallen, weil ich es im Training nicht so oft trainiert habe. Mhm. Und jetzt trainiere ich es wieder mehr. Obwohl es meine Stärke ist und der Schlag, den ich eigentlich, sage ich mal, wenn ich einen Schlag blind kann, dann die Vorhand. Mhm. Und ja, jetzt sind wir auch wieder eher dabei, diese Stärke, auch wenn sie immer so selbstverständlich normalerweise gelingt, wieder besser zu machen.
Ja, geil. Die Stärke stärker machen.
Ganz genau. Ja, weil es einfach in den Matches kristallisieren sich halt die Probleme auch größer heraus als in Trainingseinheiten. Mhm. Und ja, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu den aktuellen Geschehnissen in Indian Wells. Du sagst, das erste Match ist immer das Schwierigste. Und wenn man sich jetzt beim Überraschungssieger Jack Draper mal dessen Saison mit 13-2 Siegen anschaut. Ich glaube, eine ähnliche Bilanz, oder wenn nicht sogar die gleiche, hatte ich letztes Jahr am Anfang. Da war ich, glaube ich, auch das erste Mal wieder zu Gast hier im Podcast. Mhm. Und der ist nämlich aus einer Verletzung kommend in die Australian Open gestartet und hat 3 5-Sets-Matches in Folge gewonnen, bevor er dann gegen Alcaraz aufgeben musste. Und hat Australian Open gespielt, 4. Runde, dann hat er 4 Wochen nochmal ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen Aufbau gemacht, dann Finale in Doha gespielt und jetzt Indian Wells gewonnen. Und wenn du jetzt diese Ergebnisse nochmal zurückverfolgst und die zweite Runde bei den Australian Open anschaust, wenn ich jetzt richtig bin, hat er dagegen Kokkinakis gespielt. Das war auch ein Interview von Kokkinakis, über das wir hier im Podcast auch gesprochen hatten. Das war sehr emotional, weil er da über seine Schmerzen und Verletzungen gesprochen hat.
Ja, ist mittlerweile auch schon operiert worden auch.
Ja. Da hat Kokkinakis aufs Match serviert im 4. Satz bei 5-4. Und ich wage jetzt mal die These, wenn Kokkinakis, der normal auch einen sehr starken Aufschlag hat, sehr dominierendes Spiel haben kann, wenn er da ein gutes Service-Game hinlegt, sag mal, die Chance, dass der seinen Service hält, ist bei wahrscheinlich mindestens 85% aufs Jahr gesehen. Und der Draper da nicht viel machen kann, dann verliert er das Match und ich glaube, dann gewinnt er auch nicht in den Wales. Also dann verläuft die Saison auch nicht so. Und da sieht man halt einfach, wie viel Unkontrollierbares irgendwo auch ja nicht nur in der Tennissaison und in Ergebnissen dabei sind, aber viele, viele Kleinigkeiten müssen halt zusammenkommen, dass du es schaffst, in eine gute Form zu kommen. Und ja, jetzt hat Jack Draper Top 10 geschafft und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn er so ein Match wie in Australien, wenn er nicht so gut in die Saison startet, wird es auch schwer, diesen Rekord jetzt in seiner Statistik zu haben. Und finde es grundsätzlich eine mega Bereicherung für die Tennistour, beide Sieger dieses Masters-Turniers, weil sie einfach den Favoritenkreis bisschen durchmischen, aufmischen und frischen Wind in die ganze Sache bringen. Aber das fand ich halt einfach auch nochmal einen interessanten Fakt zur Saison von Jack Draper, die jetzt gerade über den grünen Klee gelobt wird. Aber es müssen, wie gesagt, auch immer ein paar Faktoren zusammenkommen, dass es dann am Ende so aufgeht und das eine bedingt auch oft das andere.
Klar, du musst Matches gewinnen, um an deinen Stil und um an deine Arbeit zu glauben. Ist ja klar. Also klar glaubst du auch davor und auch nach Niederlagen noch dran, aber die letzte Überzeugung ist erst da, wenn es im Alltag funktioniert und in wichtigen und entscheidenden Momenten und auch mal das Momentum auf deine Seite fällt, die Münze auf deine Netzseite fällt. Ganz klar. Du hast uns super hergeleitet zu Indian Wells. Wollen wir mit Draper anfangen oder Ladies First? Worauf hast du Lust?
Gerne Ladies First.
Sehr gut. Mira Andreeva. Ich habe mir einiges rausgeschrieben. Ich beobachte sie natürlich schon lange. Haben einige vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen, dass sie 2023, Alter, das klingt wie gestern, ist aber schon fast 2 Jahre her. Und sie ist jetzt erst 17, ne? Also mit 15 einfach in Australien und in Madrid ihren Durchbruch schon hatte, wo sie auch im Achtelfinale war und seitdem schon in aller Munde ist und jetzt halt einfach 2 Masters-Turniere in Folge gewonnen hat und so viele Rekorde gebrochen hat. Ich habe hier ein paar rausgeschrieben. Du hast sie ja bestimmt ja auch mal durchgelesen, hast ja auch noch mal vorhin auch deine eigenen Gedanken gemacht. Hier, also sie ist 2023 aus dem Nichts per Wildcard bis ins Achtelfinale von Madrid gestürmt. Das war ein neuer Altersrekord an ihrem 16. Geburtstag. Bei einem Tausender-Turnier wurde sie zur jüngsten Achtelfinalistin überhaupt. Was haben wir hier noch? Seit ihrem Tausender-Titel vor ein paar Wochen in Dubai ist Andreeva die erste U18-Spielerin seit Nicole Waldisova 2006, die es in die Top 10 geschafft hat. Jetzt ist sie natürlich nochmal höher gestiegen auf Platz 6. Hat in ihrem neuesten Coup in Indian Wells Platz 6 auf der Weltrangliste erklommen, im Alter von exakt 17 Jahren und 322 Tagen. Die jüngste Siegerin von Indian Wells seit einer gewissen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Serena Williams, die hat auch mal ganz gut gespielt, 1999. Die war damals 17 Jahre alt und knapp 6 Monate. Gegen eine gewisse Steffi Graf übrigens, 7-5 im dritten Satz, habe ich heute auch nochmal mich wieder aufgefrischt. Die beiden, Williams und Graf, haben 2 gegeneinander gespielt. Graf hat ja noch im selben Jahr, 99, nach Wimbledon ihre Karriere beendet. Zurück zu Andreeva. Auf ihrem Weg zum Indian Wells-Titel gelang Andreeva eine absolute Seltenheit. Sie schlug mit Iga Swiatek und Aryna Sabalenka die beiden Weltranglistenführenden hintereinander, schafften als U18-Spielerin nur Steffi Graf, Serena Williams und Tracy Austin. Also das mal nur, um ein paar Fakten so oft zu erzählen. Sie ist die jüngste Spielerin, die Nummer 1 der Welt in einem WTA-Finale bezwingen konnte, seit einer gewissen Maria Sharapova 2005 in Tokio, die Lindsay Davenport besiegte. Das sind mal ein paar Fakten und Rekorde, die das Ganze ja noch eindringlicher machen. Wenn man sich nur mal das Halbfinale und das Finale anschaut gegen Swiatek und Sabalenka, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, Wally. Wo fange ich an? Ich fange mal mit dem Mindset an. Sehr, sehr stabil, sehr, sehr fokussiert. Sie hat in den letzten beiden Jahren, ich meine, das ist ja, musst du wahnsinnig vorsichtig sein, wenn du als weißer Mann, als Journalist so eine junge Frau in Anführungszeichen kritisierst, die auf diesem Niveau agiert, ne? Musst du ihr eigentlich alle Freiräume zugestehen. Aber wenn man mal so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen müsste, was die letzten beiden Jahre sie davon aufgehalten hat, nicht direkt da durchzumarschieren, war es natürlich, dass sie doch sehr laut war und sich sehr schnell mal auch rausbringen hat lassen und rumgeschrien hat und mit der Frustrationsgrenze erstmal umgehen musste. Völlig, wie gesagt, ne, nicht bevor du mir daraus was drehst, völlig normal, und das dürfte auch noch viel länger gehen als jetzt mit 17. Also ne, Coco Gauff, die auch sehr früh dran war und diesen vergleichbaren Lauf hatte mal in Wimbledon und dann hat es ja auch noch ein bisschen gedauert, die hat erst solche Turniere gewonnen, erst mit 19, erst, ja, so. Also dieses Mindset ist jetzt total ausbalanciert, das hat sehr viel mit Conchita Martinez zu tun, die sie trainiert, sage ich auch gleich nochmal ein paar Dinge zu, nachdem ich dich zu Wort kommen lasse. Das Spielerische ist, da möchte ich gleich auch deine Einschätzung haben. Also, sie hat schon einen sehr guten Aufschlag. Sie hat auch diesen One-Two-Punch. Was sie hat, was sehr wenige Spielerinnen haben, ist, sie rückt gerne ans Netz auf und killt, in Anführungszeichen, die Bälle. Gleichzeitig kann sie aber auch aus sehr tiefen Positionen spielen. Sie hat diesen Kerberschlag nach dem Aufschlag, wo sie ganz tief rauskommt. Und sie kann verteidigen mit extrem quirligen Beinen. Als Unterschied zum Beispiel gegen Swiatek konnte sie mehr offensiv spielen. Gegen Sabalenka musste sie viel mehr verteidigen. Und sie hat ja auch in der Siegerehrung gesagt, ja, ich muss ihr ein großes Kompliment machen, weil sie hat Bullets. Also sie hat einfach sehr hart gegen mich gespielt und ich musste laufen wie ein Hase, um zu verteidigen. Und dann hat sie ja, sie ist so ein bisschen ja auch so ein Main-Charakter, ne, gesagt, so, ich möchte mir selbst danken. So ein bisschen, es gibt ja dieses geile Insta-Reel von Snoop Dogg, so ein bisschen nach dem Stil. Und also sie hat so ein bisschen diesen Mix. Sie kann alles schon so ein bisschen und hat ein gutes Mindset. Das ist das, was mir spielerisch aufgefallen ist. Bevor ich zu Martinez was sagen möchte, was sagst du zu ihrem Tennisspiel einfach?
Ja, also zum Tennisspiel sowieso. Das stabile Mindset kommt natürlich immer durch, wenn man viele Matches gewinnt.
Ja, gerade, ne?
Ja, natürlich, aber das ist dann auch immer so, dass man, sehr oft so, dass man bei Turniersiegern oder Spielern und Spielerinnen, die gerade erfolgreich spielen, viele Matches gewinnen, dass da das natürlich auch auffällig ist, dass die in gewissen Situationen sehr ruhig sind, weil sie halt auch einfach diese Erfolge im Rücken haben und diese Erfolge dann auch bis ins Finale und darüber hinaus transportieren. Deswegen ist das halt ein Punkt, der erstmal vielen Siegern und vielen Spielern und Spielerinnen, die erfolgreich spielen, ja, zugeschrieben wird. Es wird halt dann interessant, wenn es natürlich auch mal nicht so läuft, weil Djokovic hat grundsätzlich immer auch ein Top-Mindset, wenn man so pauschal dieses Wort überhaupt benutzen kann. Und natürlich war es immer seine Stärke, immer wenn er gewonnen hat, absolut überragend. Das ist ihm aber jetzt eigentlich nicht abhanden gekommen. Aber es kommt halt manchmal nicht so durch, wenn man mal ein paar Matches verliert. Ansonsten, wie du schon sagst, finde ich sie einfach eine unglaublich komplette Spielerin, die sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Offensiv, defensiv. Mir gefällt es vor allem, dass sie aus der Defensive auch viele Möglichkeiten hat, sich extrem gut bewegt und Lösungen findet auf Bälle, wo sich andere Spielerinnen einfach schwer tun, nochmal irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Whip, Curve, also so den Ball irgendwie noch ins Feld mit Gefühl zu bekommen. Mhm. Da findet sie einfach auf beiden Seiten gute Lösungen, da im Spiel zu bleiben. Verschiedene Tempi spielt sie, also sie hat Wechsel in ihrem Spiel, wenn sie halt auch mal von der Grundlinie wegbewegt wird, dass sie da auch mal mit einem höheren Ball kontert. Also das gefällt mir echt sehr gut. Und wenn sie halt natürlich diese Form jetzt mit 17 schon irgendwie ja, übertragen kann, jetzt steht Miami natürlich vor der Tür, das ist das nächste Hartplatz Masters. Die Erwartungen werden natürlich nicht geringer mit der Zeit. Nichtsdestotrotz hast du ja auch schon ihre Entwicklung angesprochen, muss man halt einfach berücksichtigen, dass sie ja fast noch ein Kind ist. Also
und Rückschläge ist dann auch zugestehen, ne? Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Hast du sie denn schon mal als Profispieler irgendwo in echt trainieren, / spielen sehen?
Nee, bin ich, also nicht bewusst, aber weil sie war ja Ende 22, war sie ja noch bei 300 in der Rangliste und als sie dann 23, wie du gerade gesagt hast, als sie ihre größeren Turniere, die ersten dann gespielt hat mit der Wildcard, stand sie dann Ende des Jahres schon 60. Das heißt, sie hat halt eine bestimmte Turnierkategorie übersprungen. Und Ende letzten Jahres war sie ja schon auf Position 16. Ja.
Weißt du, was sie nicht übersprungen hat? Weil ich habe sie in echt spielen sehen. Australian Open Junior Finale 23. Also ein paar Monate vor ihrem Achtelfinal-Run aus der Quali hat sie das Juniorinnenfinale verloren auf ganz dramatische Art und Weise gegen Korneva, Landsfrau, mit Tränen und allem drum und dran auf ich war glaube ich nicht auf Center Court und ich habe es auch nicht im Stadion gesehen, aber ich habe den letzten Satz gesehen an meinem Medienplatz in den Katakomben, weil es so hin und her ging und das war sehr früh am Tag, während ich parallel noch einen Text geschrieben habe, irgendeine Finalvorschau auf das Australian Open Finale bei den Herren, glaube ich. Und da ist sie mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen und das dauerte normalerweise, das weißt du ja sehr gut, ne? Also von Juniorenfinale bei einem Slam, da kann man schon nochmal dann so ein Jahr mindestens rechnen, bis man bei den Herren oder Damen wirklich die Transition geschafft hat. Und das schaffen dann auch nur die oberste Kategorie und viele auch Champs beim Juniorenniveau brauchen teilweise viel länger oder schaffen es nie.
Ja.
Und bei ihr ging das einfach so wahnsinnig schnell, obwohl das ja ein Rückschlag war. Davon hat sie sich gar nicht aufheben. Ja.
Ich habe gerade mal geschaut, weißt du, wo die Siegerin jetzt steht gerade?
Danke, dass du es gemacht hast. Ich konnte es nicht nachgucken. Wo steht sie?
Gib mal einen Tipp ab.
Sag ich, ja, wenn du schon so lachst.
Ich sag nichts.
Okay, jetzt hast du schon wieder ein bisschen relativiert. Nach deinem Schmunzeln hätte ich jetzt gesagt, jenseits der 200, aber wahrscheinlich
steht richtig, sie so. Richtig.
Ach ja?
Ja.
Dann, keine Ahnung, so 250?
Sehr, sehr gut. 280, 279 meine ich. Ja.
Ja. Boah, die wird vielleicht auch unruhig schlafen. Die
weint jetzt heute.
Wofür sie gar nichts, das ist böse, Wally.
Die ist ja auch erst 17. Nein, ja, aber eben, wenn du
lass
halt.
Doch mal das, lass doch mal das Mädchen Ruhe. Wie kannst du nur so ein scharfsinniger Journalist sein? Bring das doch mal.
Sie hat das Finale unter Tränen verloren. Und ich wollte jetzt eher darauf hinaus, dass sie das, glaube ich, jetzt nicht tauschen würde. Also,
nein, aber.
In dem Weißtitel ist schon okay.
Das kann aber auch eine Belastung werden, ne? Du gewinnst gegen Andreeva ein Juniorfinale und die Finalgegnerin marschiert dann so durch. Das hast du unterschwellig dann immer im Kopf, dass deine Finalgegnerin jetzt gerade aktuell vielleicht die beste Spielerin der Welt ist. Aber das darf sie natürlich nicht belasten. Worauf ich hin zurück wollte, ist nochmal Conchita Martinez. Ich habe mir heute nochmal angeguckt, was die schon alles gemacht hat. Also man kennt sie natürlich als Wimbledon-Champion, ne? Und als Insider weiß man auch, dass sie Garbine Muguruza gecoacht hat, Anfang ihrer 20er, unter anderem zu einem Wimbledon-Sieg. Die hat ja mittlerweile mit Ende 20 ihre Karriere beendet. Hat als Spielerin 5-mal den Fed Cup gewonnen, wurde Captain und hat dann später auch das ganze Turnier geleitet als Turnierdirektorin vom Billie Jean King Cup, wie er heute heißt, und hat sogar Zeit gefunden, temporär das Männerteam zu coachen vom Davis Cup. Also eine absolute Top-Trainerin und ein ganz entscheidender Vorteil. Ich habe ein paar Interviews gesehen, auch Videos-Interviews bei Slams, wo Martinez zusammen mit Andreeva ist. Ich habe sie auch schon in Katakomben zusammen gesehen, wo keine Kameras waren. Ein sehr gutes Verhältnis, so wirkt es auf mich. Und auch all die Probleme, die wir hier manchmal in dem Podcast ansprechen, die auf natürliche Art und Weise entstehen können, ne, zwischen männlichen Profitrainern und Spielerinnen, mit so einer jungen Spielerin erübrigen sich natürlich, ne? Sie ist eine Frau, sie hat die Erfahrung als absolute Weltklasse-Athletin, sie hat die Erfahrung als absolute Weltklasse-Trainerin, und kann sie sowohl sportlich, menschlich als auch frauentechnisch so, so gut heranführen und da höre ich auch nur Gutes. Ich habe heute noch mal mit einem spanischen Kollegen gesprochen. Das muss Conchita Martinez auf dem absolut höchsten Niveau machen. Und ihr wurde das ja vor einem Jahr angeboten, mit Andreeva zu arbeiten und hat das angenommen und macht herausragende Arbeit. Und ich habe mir nochmal aus dem Artikel auch rausgeschrieben, wenn ich es hier finde, wo es darum ging, dass sie früher immer die Kleinste war, jetzt nicht mehr, sie ist mittlerweile 1,75 groß, und sie auch sehr viel zusammen im letzten Jahr daran gearbeitet haben, an dieser Transition zwischen diesem defensiven Spiel, was ich vorhin ja auch gelobt habe, aber auch diesem offensiveren Spiel, diese Feinjustierung hinzubekommen. Und in diesem Artikel, den ich mir rausgeschrieben habe, hat Andreeva gesagt, dass sie sich Zeit genommen haben, diese verschiedenen Skills aggressiver auf das nächste Level übertragen zu können. Und sie hat gesagt, Conchita is helping me to not be defensive all the time when I have a chance to step in and try to be aggressive and to go for my shots. Das hat sie gesagt, nachdem sie jetzt hier in den Wells Svitolina geschlagen hat. Und der Artikel war aus der New York Times, der Vollständigkeit halber. Also ein großer, großer Einfluss von der Trainerin, die sie natürlich noch extrem formen kann. Ne? Das ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn du eine Teenagerin in dem Alter bekommst, die schon so gut ist. Die kannst du aber natürlich trotzdem noch mal ganz anders formen als eine Anfang 20-Jährige, die man auch noch krass formen kann, als eine gestandene Profispielerin oder als einen gestandenen Profispieler, zum Beispiel wie du es jetzt bist mit 30 bist du, aber ich meinte jetzt die Range zwischen, sagen wir mal, 27 und 35, da sind natürlich gewisse technische Sachen einfach nicht mehr so leicht abzuändern. Man kann es natürlich, aber es dauert länger als bei einer ganz jungen Frau, ne?
Ja, ja, das stimmt. Und ist auch die Frage, ob das dann in dem Alter noch nötig ist, sage ich mal.
Und Sinn
ob das,
macht.
Ob das dann die Verbesserung bringt. Ja.
Voll.
Ja, hat Jack Draper ja auch was zugesagt in einem Interview, dass ein Trainer seine Technik umstellen wollte, dass ja, er eher dazu übergegangen ist, mit dem zu spielen, was er hat.
Voll.
Weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Schlagausführungen gibt und sehr, sehr viele Wege nach Rom führen.
Du machst die Übergänge heute besser, als ich das jemals könnte. Wir wollen zum Abschluss noch ein bisschen über Jake Draper sprechen. Der
ja, ich wollte noch kurz abschließend sagen, auch einfach eine tolle Spielerin-Trainerin-Konstellation.
Geil, oder?
Ja. Aus unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichen Nationen und unterschiedlichen Alters. Ja, also Generation habe ich ja gerade schon gesagt. Sehr gut. Aber ich glaube halt auf das trifft auch so auf gegenseitige Bewunderung vielleicht, weil als junge Spielerin nimmst du natürlich einen Rat und Meinung, finde ich, schon sehr stark von Persönlichkeiten an, die ein gewisses Standing haben. Ja, das fällt vielen, die, glaube ich, sehr jung schon sehr erfolgreich sind, oftmals leichter, weil dann nicht so schnell der Satz kommen kann, ja, was willst du mir eigentlich erklären oder so. Und auf der anderen Seite ist Andreeva in ihrem Alter halt schon so gut und so weit, dass es für die Trainerin halt auch wie so ein Rohdiamant ist, auf den sie auch mit Bewunderung blickt und jetzt nicht sagt, ja, du bist eine talentierte Spielerin von vielen, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die wissen, was sie aneinander haben.
Sehr schönes Schlusswort. Diese Internationalisierung ist auch wirklich schön mit anzusehen. Das hast du noch mal gut herausgearbeitet. Ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Osteuropäerin trifft auf Südeuropäerin 30, 35 Jahre Unterschied. Aber it's a match. Und bei all dem, jetzt ohne wieder drauf rumzureiten, aber bei all dem, was auch in Trainer-Spielerinnen-Verhältnis nicht so gut klappt auf der WTA-Tour, ist das, glaube ich, ein positives Beispiel, an dem sich vielleicht auch die ein oder andere junge Spielerin mit ihrem Umfeld in Zukunft vielleicht auch orientieren kann, weil es ja auch positiv ist. Ne? Man hatte das ja damals mit Murray und Maurice Mo. Die beiden mussten sehr viel dafür kämpfen, dass das anerkannt wird, dass eine Frau einen männlichen Profi trainieren kann und dass es allgemein gute Trainerinnen gibt. Ja, und das hat ja auch was mit, wie man aufwächst, zu tun. Ne? Andy Murray ist mit einer sehr starken Mutter aufgewachsen, die im Tennis involviert war. Dir muss ich das auch nicht sagen, nach dem, was du vorhin auch verraten hast, dass deine Eltern eine Tennisschule leiten und deine Mutter eine hervorragende Spielerin war. Da hast du natürlich das von klein auf auf natürliche Art und Weise kennengelernt und das ist das Beste, was es gibt, als wenn du mit irgendwelchen Ressentiments aufwächst oder noch sogar mit sexistischen Aussagen aus deinem Umfeld oder aus dem erweiterten Umfeld oder aus dem Club, in dem du aufwächst oder so, ne? Das ist besser geht's ja gar nicht. Jake Draper hat sein erstes Masters-Turnier gewonnen in einem ganz glatten Finale gegen Holger Rune, der ebenfalls, das wollen wir nicht schmälern, eine super Entwicklung macht, ein super Turnier gespielt hat, Medvedev unter anderem geschlagen hat und auf dem richtigen Weg zu sein scheint. Aber wir wollen uns heute auf Jake Draper konzentrieren, der Sohn ist ja von einem ehemaligen Chief Executive des englischen Tennisverbands, Roger Draper, und mein lieber Kollege Simon Pricks und ich haben heute kurz telefoniert, der hat mir auch nochmal ein paar Artikel geschickt, der natürlich genauso häufig, ist jetzt ja die britische Nummer 1 schon seit geraumer Zeit, mindestens genauso häufig, eher sogar häufiger über Jake Draper schreibt, wie ich zum Beispiel über Alexander Zverev, und da sehr nah dran ist, der gesagt hat auf einer menschlichen Ebene, dass das ein sehr cooler Bloke sein soll, mal auch. Ein sehr netter Zeitgenosse, und da steige ich auch mal direkt ein, ob du irgendwelche Erfahrungen schon mit ihm, seinem Umfeld oder Freundesfreunden machen konntest, ob du da irgendwas teilen kannst.
Ja, da erwischst du mich natürlich hier. Ich habe hier jetzt nochmal den Instagram-Chat, den letzten, aufgerufen.
Hättest du das noch nie gemacht.
Ja, nee, das habe ich.
Er hat es gerade in die Kamera gehalten, das Handy. Also klickt gerne mal bei YouTube rein, Advantage Podcast.
Ich wollte noch mal nachschauen, wann ich mit ihm das letzte Mal trainiert habe, weil ich mich dunkel erinnere. Das war 2021 in Bari. Da habe ich
so lange her.
Ja, so lange. Es sind dreieinhalb Jahre. Es war Ende 2021. Da habe ich Finale gespielt gegen Oscar Otte und er hat zweite Runde verloren bei dem Turnier. Und wir haben, so wie ich das im Chat entnehme, zweimal trainiert. Aber ich erinnere mich noch, also an die Einheit, ich wusste jetzt nur nicht mehr ganz genau, wann und wo es war, dass ich mir da schon dachte, boah, kann der eine hohe Intensität im Training geben und kann der den Ball schnell machen auf beiden Seiten. Der hat so einen Zug im Arm. Und ja, da habe ich dann heute auf der Rückfahrt vom Training auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich mit dem Holger Rune auch, das war wahrscheinlich in den Jahren 22 so, 21, 22 auch, öfters trainiert habe auf den Challengern und auch in der Liga mal gegen ihn gespielt habe. Und er war halt da auch ein sehr junger. Ich glaube, das erste Mal, ich gegen ihn gespielt beim Challenger, da war er noch 16 oder so. Da weiß ich noch, wollte ich auf keinen Fall verlieren gegen 16-Jährigen.
Rune jetzt.
Ja, genau. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach mal drüber nachgedacht, wie schwierig es ist, zu sehen, dass Leute Top-10-Potenzial haben. Also selbst wenn sie in der Jugend super gut sind und Jake Draper stand an der 2021 260 ungefähr in der Weltrangliste. Und natürlich siehst du, dass die echt gut spielen können, aber man unterhält sich natürlich auch über die Leute und du hörst schon von links und rechts, ja, aber dies und das und der kann nur flat spielen und der kann vorne nicht spielen und
Also gab es Vorurteile ihm gegenüber, weil das würde auch zu dem passen, was ich ja heute nochmal in dem einen oder anderen Artikel auch nachgelesen habe.
Ja, aber auch beim Rune waren sich Leute aus Dänemark, die da eng dran sind, bei weitem nicht sicher, dass der mal ganz nach vorne kommt.
Bei Draper?
Bei Draper habe ich jetzt auch nicht, also ich hätte jetzt nicht viel darauf gewettet, dass er Top 10 schaffen kann. Mhm. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass er unglaublich gut spielen kann und er ist natürlich auch durchgegangen, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du mal mit jemandem trainierst, da zwangsläufig siehst, dass der Masters-Turniere gewinnen kann. Und da die jetzt beide gegeneinander gespielt haben und ich diesen Vergleich so ein bisschen hatte, einfach nochmal reflektiert und überlegt, ob ich das so hab kommen sehen. Weil ich mir grundsätzlich schon anmaßen würde, dass ich vielleicht so schon ein bisschen Auge hab natürlich.
Bisschen.
Ja, aber
hast du auf jeden Fall.
Aber es ist wirklich schwierig, sowas vorauszusehen, weil in so einer Entwicklung, und das hat man ja jetzt auch bei Jack Draper in den letzten Monaten gesehen, wie er auch an seinem Spiel gearbeitet hat, das umgestellt hat, verändert hat, dass da halt viel passieren muss. Und ob diese Schritte dann passieren und dann auch so ineinander greifen, dass das Spiel komplett sich verbessert, da stehen dann immer noch so Fragezeichen dran. Mhm. Und deswegen fand ich es einfach nochmal interessant, da drüber nachzudenken, nochmal zu reflektieren, wie ich die Spiele eingeschätzt hätte, ob ich da viel drauf gegeben hätte, dass die ja demnächst, sage ich mal, in den nächsten Jahren ein Masters-Turnier im Finale gegeneinander spielen. Und bei allem Talent und bei aller bei dem Bild, was du hast, wenn du mit Leuten trainierst, ist es halt einfach so, dass es sehr, sehr viele gute Spieler gibt und man da jetzt nicht sagen kann, okay, der geht sicher durch.
Bevor du das Spielerische vielleicht nochmal ein bisschen einschätzt, was da auch an Veränderungen stattgefunden hat, möchte ich nochmal ganz kurz, du hast den Ausblick so ein bisschen geworfen von damals, wie gut kann der werden? Ich gehe nochmal ein bisschen auf einen Rückblick. Simon hat mich heute noch ein bisschen darauf hingewiesen, dass jetzt steht der Miami an. Und Miami vor 4 Jahren war das ATP-Tour-Debüt von Jack Draper. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du das auch überhaupt in Erinnerung hast.
Hat er eine Wildcard?
Ich weiß nicht, ob es eine Wildcard war oder nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass er in Miami bei seinem allerersten ATP-Tour-Match gegen Mikhail Kukushkin zusammengebrochen ist mit Herzrasen und ihm vom Platz runtergeholfen werden musste. Und dass die erste von insgesamt 8 Retirements bis heute war und er in seiner Anfangszeit des Öfteren, sagt er schon die Anzahl von 8 Retirements, körperliche und physische Probleme hatte auf dem allerhöchsten Niveau, diese Transition zu schaffen. Und jetzt, 4 Jahre später, hat er nach seinem Sieg gegen Alcaraz, der ja auf einen, der ja in Indian Wells überragend spielt und da auch ja gewonnen hatte und eine Siegesserie am Laufen hatte, die von Draper jetzt unterbrochen wurde, ausgerechnet von Alcaraz, der ja eine 12-1 Bilanz hat in 5-Satz-Matches und als einen der fittesten Spieler oder überragendsten Spieler, was die physische Komponente angeht, als einer der besten physischen Spieler gilt, und auch von mir ja auch das schon herausgearbeitet wurde, dass da wenig zu sehen ist, was Müdigkeit angeht. Ausgerechnet er hat jetzt nach seiner Niederlage die physischen Voraussetzungen von Jake Draper gelobt und Simon hat nochmal rausgearbeitet, dass er in den letzten Jahren mit 1, 2, 3 und 4 verschiedenen Fitnesstrainer ausprobiert hatte und da immer geguckt habe, was funktioniert und was nicht. Unter anderem auch mit Andy Murrays letzten Fitnesstrainer Matt Little und unter anderem auch mit einem ehemaligen olympischen Sprinter, Radprofi, Wojnowicz. Das hat nicht so gut funktioniert, aber dieses Commitment, verschiedene Fitnesstrainer ausprobieren mit dem Wissen in jungen Jahren, wie wichtig diese Fitnesskomponente ist, wo man gestruggelt hat, ist ja auch der richtige Weg. Ihr wisst das, die physische Komponente ist für mich die wichtigste auf dem Niveau im Profi-Tennis, wichtiger als technische Komponenten, weil die schon ihren technischen Scheiß alle zusammen haben, mehr oder minder. Aber da hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht und das hat sowohl Simon mir heute herausgearbeitet, das hat Alcaraz öffentlich gesagt und man sieht es auch einfach. Er ist ja jetzt auch kein kleiner Spieler. Wir kennen das von Alexander Zverev, der vielleicht der beste große Spieler ist, was die Beweglichkeit angeht. Aber Draper kommt da auch sehr, sehr gut nach außen und wieder weg. Ich habe mir die Highlights von den Matches nochmal angeguckt heute. Also das ist schon sehr, sehr gut, Wally. Dann ist vielleicht nochmal für dich der Übergang auch zu den spielerischen Elementen, die du eben schon angedeutet hattest.
Ja, vor allen Dingen nach dem Schlag der Abdruck in die Mitte wieder die ersten 2, 3 Schritte.
Ja, genau das.
So schnell, dann hat er halt immer ein bisschen Zeit, kleines Zeitfenster, wo er dann ein Split-Set machen kann, sich auf den nächsten Schlag vorbereiten kann. Also diese explosiven Bewegungen aus den Ecken raus, zurück zur Mitte. Auffällig stark. Weißt du, wer Miami 2021, das Turnier, wovon du gesprochen hattest, wäre auch eine Wildcard hatte, also ich habe gerade geschaut, Draper hatte eine Wildcard. Ich glaube, es ist bei IMG damals gewesen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch ist. Alcaraz. Damals 132 gestanden, Draper 316 in der Weltrangliste.
Geil.
Genau, ja. Jetzt brauchen sie keine Wildcards mehr.
Nee. Definitiv nicht. Ja, vielleicht noch zum Abschluss, die hast du noch was zu sagen zu den spielerischen Veränderungen von Traper? Ist dir da was aufgefallen?
Naja, er war halt, wie du schon angedeutet hast, jemand, der über die Fitness gekommen ist, auch für seine Größe, auch jemand, der dann auch eher dazu tendiert hat, ein bisschen zu solide zu werden, auch mal nach Matches. Ich glaube, auch in Indian Wells war es, wo er gegen Alcaraz gespielt hat und dann gesagt hat, er kann eigentlich ja den Ball nicht richtig schnell machen, er kann ihn gar nicht wehtun. Und,
I felt like I couldn't hit the skin of a rice pudding.
Ja, das ist damals halt gesagt. Die englische Ausdrucksweise dafür, ja. die Umschreibung. Auf Deutsch würde man
das war aber genau nach diesem Alcaraz-Match.
Nicht so sagen. Aber boah, wie er im Finale gespielt hat, das war schon allerfeinstes Tennis. Also ja, auch so einen ersten Titel dann 2-2 Rune so runterzulassen, ja, brutale Vorstellung, muss ich sagen. Hat er halt gemerkt im letzten Service-Game, wo er ausservieren musste, da waren ein, zwei Stops ein bisschen lang. Hat auch ein bisschen davon profitiert, dass Rune dann ihm zwei gegeben hat. Da, ich glaube, hat er 40-0 und dann zu 15 ausserviert. Da war es nicht ganz so durchgezogen wie davor, aber die Vorstellung war einfach, hat er auch danach gesagt, in der Pressekonferenz, er hat sich unglaublich gefühlt. Er wusste genau, was er zu tun hat, was sein Plan ist, womit er dem anderen wehtun kann und konnte da auch so ein bisschen die Müdigkeit, sage ich mal, mit dem guten Gefühl verdrängen und ja, beeindruckend. Deswegen, ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, einfach auch ein guter neuer Masters-Sieger, der nochmal ein bisschen mehr Rotation oben in den Favoritenkreis mit reinbringt.
Voll. Der anfangs von Corona sogar überlegt hatte, also wirklich ernsthaft überlegt hatte, mit dem Profi-Tennis aufzuhören, was mir Simon auch nochmal gesagt hat. Und eine spielerische Sache möchte ich auch nochmal erwähnen. Die hat Simon Briggs in seinem heutigen Telegraph-Text anhand eines Zitats von Jake Traper auch nochmal herausgearbeitet. In den letzten beiden Jahren gab es eine technische Veränderung und die hast du auch schon ein bisschen wissentlich oder unwissentlich angedeutet, Wally. Du hast ja gesagt, hier Vorurteile waren, der kann nur flach spielen, also nur flat. Traper went on to speak about how, jetzt kommt das Zitat, I have worked on that feeling of being balanced a lot on the forehand and not lifting off, was meint, which means flattering out the strike instead of relying on the extra safety margin of heavy topspin. Also, dass er nicht nur flach spielt mit der Vorhand auf dem allerhöchsten Niveau, sondern wenn er die Konstanz braucht, auch einen Ticken mehr Spin reinbekommt, sodass sich der Ball sicherer vor der Grundlinie immer und immer wieder auch platziert, ohne dass er Angst haben muss mit seinen flachen Schlägen, wenn er einen Ticken zu hohes Risiko geht, 20 Zentimeter hinter der Grundlinie zu landen. Klingt jetzt erstmal nicht wie eine Riesenveränderung, aber das kannst du vielleicht besser einschätzen, dass das dann doch nochmal schwer ist, auf dem Niveau dann auch so umzusetzen, ne?
Absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nicht andersrum verstanden hatte.
Habe ich es falsch verstanden?
Dass es bei ihm eher darum ging, mehr in der Balance zu sein, um auch mehr draufgehen zu können auf die Bälle und nicht, sage ich mal, so ein bisschen rauszugehen und dann mit extra Spin und extra Kurve den Ball zu kontrollieren.
Also genau das Gegenteil.
Ja, so hatte ich es verstanden, bin mir jetzt aber nicht sicher. Und das, was du vorher gesagt hattest, es gab auch Vorurteile, der kann nur flat und so. Das war jetzt, also um es nochmal zu beziehen, eher auch auf den Rune bezogen, dass ich da auch Stimmen gehört hatte. Ich hatte es einfach nur beispielsweise in den Raum geworfen, dass da auch Leute gesagt haben, ja, kann nur flat und draufhauen. Ich wollte es jetzt in dem Zusammenhang gar nicht so sehr auf den Holger beziehen, hatte das nur grundsätzlich gesagt.
Du hast aber recht, ich habe es jetzt noch dreimal.
Ich habe es klar nicht auf Draper bezogen. So. Okay.
Aber du hast recht, ich habe es mir jetzt noch dreimal durchgelesen und übersetzt, es ist genau andersrum gemeint. Gar kein Problem, also gut, dass du es gesagt hast. Aber auch dieser Übergang andersrum ist ja nicht so leicht, ne?
Ja, Ja, und das ist das halt, was ich vorhin meinte mit den kleinen Anpassungen in seinem Spiel, dass er halt eh immer über die Physis gekommen ist, sehr, sehr solide spielen konnte, vielleicht leider ein bisschen zu solide und Probleme hatte, halt Druck zu machen und Gegnern richtig weh zu tun. Und ja, jetzt, ich meine, im Finale hat er einen Ball wirklich unglaublich im Schläger, aber auch sonst hat man eigentlich das Gefühl, dass er auch offensiv spielen kann inzwischen. Weil wenn du nicht offensiv spielen kannst, dann kannst du auch nicht erste 10 in der Welt sein.
Voll.
So kannst du auch unterbrechen.
Hat letztes Jahr auch temporär Wayne Ferreira konsultiert. Über den habe ich ja letzte Woche mit Marcel auch gesprochen, der jetzt bei dem Japaner mitarbeitet und für seine Erfolge verantwortlich ist. Und ich habe ihn als ehemaligen Top-20-Spieler bezeichnet, Wayne Ferreira. Er war Nummer 6 der Welt, das der
Der ist doch
Vollständigkeit halber.
Top-20-Spieler.
Ja, genau, aber er war auch top. Ja, genau. Ich habe keinen Fehler gemacht. Er war
Sicher Top
Top
100.
10. Sicher Top 100. War Profi. War ehemaliger Profi. Nein, der ihm auch genau an diesem Punkt geholfen hat, offensiver zu spielen und auch Fehler machen zu können. Und das hat nicht sofort geklappt. Zum Beispiel hat er gegen die 176 der Welt Jesper de Jong bei den French Open verloren, was zur Folge hatte, dass ich dann am Hamburger Roten Baum, bevor Alexander Zverev gegen Jesper de Jong gespielt habe, immer darauf hingewiesen hat, dass er ihn geschlagen hat und sogar einen Satz gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Da hatten wir ja dann auch über den Holländer kurz geredet am Roten Baum, als ich von dir die Einschätzung wollte. Soweit von den beiden Indian Wells SiegerInnen. Ich hoffe, dass wir euch da ein bisschen Insights geben konnten zu den beiden, und wir haben davor ja ein bisschen über unsere Situation gesprochen, was auch voll schön war, weil wir in den letzten Wochen gar nicht so viel privat miteinander reden konnten, so dass wir das heute hier in dem Podcast schön nachholen konnten. Wolli, gibt's noch was, was du loswerden willst vor deinem Flug in die Türkei morgen?
Nee, gar nicht. Terminlich ja eh immer. Sehr, sehr eng gesteckt der Zeitplan bei uns. Du musst ja jetzt eh direkt weiter, oder? Wir haben eigentlich
Ja,
schon
genau. Wir haben
überzogen,
überzogen. Ich habe in 4 Minuten ein Gespräch mit
ne?
einem.
Okay.
Nee, das kann ich gar nicht. Ich habe
Ja.
ein Gespräch für meinen Fußballverein. Genau.
Transferplanung.
Ja, so ähnlich, genau. Ich bin ja sportlicher Leiter, also Amateursportdirektor mit einem Kollegen zusammen, und da müssen wir noch
Florian
was.
Wirtz ist ja jetzt verletzt,
Ja, ich habe.
deswegen jetzt verhandelt er
Er
mit dem Club.
antwortet nicht auf
Ja,
meine WhatsApps. Ich verstehe es
ja,
auch nicht.
ja.
Kreis Oberliga ist auch ein
Du hast bei
auch ein
deinem
guter Step.
Angebot ein paar Nullen vergessen. Genau, nee, ich bin einfach gespannt, wie es jetzt in Miami weitergeht, weil die Bedingungen werden komplett anders sein. Ich bin gespannt, wie Draper und Andreeva den Schwung mitnehmen können. Ich bin gespannt, wie Alcaraz seine Halbfinalniederlage aufarbeitet, wo er sich ja auch sehr kritisch seinem eigenen Verhalten, wie er den Tag angegangen ist, seine Einstellung gegenüber geäußert hat. Und ja, deswegen uns erwarten, glaube ich, wieder spannende Masterswochen. Höchstwahrscheinlich, zumindest bei den Männern, mit einem anderen Sieger. Bei den Damen weiß ich nicht. Könnte
Doch
ich mir.
auch, doch auch,
Okay,
auch. Also
okay.
niemals. Also wenn, also was heißt niemals? Aber ich glaube auch. Also jetzt, das wäre schon krank. Das wäre schon krank. Aber ja, total. Also total offen alles. Es macht es ja auch schön. Wir werden vor allem einen erfolgreichen Wolli Mansour sehen in der nächsten Podcast-Folge. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und drücken wir dir natürlich auch die Daumen. Und du nimmst bitte dein Podcast-Mikro mit, solange wie du jetzt unterwegs bist. Und dann schauen wir mal, wann wir uns hier wieder zur Folge 145 hören. Mir war es auf jeden Fall eine Freude. Tat gut. Also ich merke das so ein bisschen um meine Herzgegend herum. Mir geht es gerade gut. Habe ein
Ja, du hast gute
gutes
Energie
Gefühl.
heute.
Ja?
Das,
Sonst
ja.
nicht?
Der Fasching ist dir noch in den Knochen gesteckt.
Ja, du meinst die 2 Stunden, die ich mitgefeiert habe. Ich bin
Ja,
wirklich gar
genau.
kein. Ich
Genau.
werde auch ein bisschen gehatet hier dafür, dass ich das nicht so mitmache. Ich fühle es einfach nicht
In
mehr so.
deiner Gegend glaube ich das. Ja. Das ist so, wie wenn ich sage, Wiesn ist blöd. Geht auch nicht. Kannst
Ja,
rausziehen. Also kannst direkt zum Bürgeramt,
der Vergleich hinkt, der Vergleich hinkt.
Abmeldebestätigung, kannst sie abholen und dann geht's mit der Karawane und Anhänger geht's raus aus Bayern.
Dieses Jahr gehe ich mal mit dir mit auf die Wiesn, also schauen wir mal.
Uiuiui, das müssen wir mal schauen. Das
Ob ich
Da
mit
reden
darf.
wir drüber. Da reden wir drüber.
Ob
Ob
ich
ich
mit
da,
darf, meinst du?
ob, ja, oder ob ich überhaupt einmal schaffe, dahin zu gehen. Vielleicht schaffe ich das auch nicht. Mal schauen.
Schauen wir mal. Das letzte Wort, wie immer, in diesem Podcast hast du. Ich sag schon mal Tschüss und passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War heute echt viel Persönliches am Anfang. Wir haben dann noch die Kurve bekommen und uns darauf besinnt, worum es in diesem Podcast auch gehen soll, nämlich um den gelben Filzball. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für euer Feedback. Wie immer sensationell in den DMs bei Instagram. Und wir hören uns dann hoffentlich ganz bald. Und bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.